Servus.
Servus.
Willkommen bei Couple Classics, euer Expertenpodcast für Paare, Eltern und solche, die es werden wollen oder auch nicht. Julia, bei der letzten Folge habe ich meinen schönen Titel gar nicht gesagt.
Ja, voll vergessen. Ja, traurig. Ist mir tatsächlich auch bei der Verabschiedung erst eingefallen.
Ja.
Ja, passiert, ne?
Ja.
Wir arbeiten heute mit dem ADHS.
Ich wollte gerade sagen, passt zum Folgenthema. Gut. Ist einfach alles ein bisschen anders mit ADHS.
Ja, die letzte Folge war auch eine Stunde statt irgendwie 45 Minuten wie sonst.
Auch eine Stunde.
Ist auch, ja? ADHSler und Zeit ist auch ein ganz besonderes Verhältnis.
Ja. Ja, nein, wir sind ja immer total froh, wenn wir dich dabei haben dürfen und wenn du mal nicht nur hinter der Kamera, sondern auch mal vor der Kamera bist. Und das war ja auch, ich finde, sehr, 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 sehr wertvolles Wissen, was wir von einem Betroffenen bekommen. Und wir haben ja euch versprochen, wir haben noch die Therapiemöglichkeiten für ADHS-Patienten und vor allen Dingen gehen wir heute in der Folge auf die Paardynamik ein. Wir haben noch ein paar Tipps für euch, die wir natürlich auch wieder dann auf Instagram posten werden. Mhm. Aber als allererstes gehen wir nochmal in die Diagnostik, weil das haben wir letztes Mal auch nicht geschafft. Die Durchführung der Diagnostik, wie war sie bei dir, Wolfgang? Weil im Normalfall ist es eine ausführliche Anamnese, Erhebung der medizinischen Vorgeschichte des Patienten, Verhaltensbeobachtungen, die man irgendwie selbst, aber vielleicht auch durch die Frau oder den Partner oder wer auch immer um dich herum ist und ich sag mal standardisierte Fragebögen und Tests kommen zum Einsatz und damit wird irgendwie das ganze Konstrukt aufgenommen. War das bei dir auch so?
Ja, also es war schon so. Ich bin da, es gab so ein Vorgespräch mit dem, ich glaube es ist ein Psychiater gewesen und der hat das so generell nochmal abgecheckt und gesagt, ja okay, es könnte der Verdacht bestehen, das, ne? Und dann habe ich da so ein Online-Passwort bekommen und habe daheim wirklich in mehreren Stunden Arbeit.
Perfekt für dich, dass es online war.
Ja, genau, ja, 5 oder 6 Tests abgearbeitet und die gab es also nach mehreren verschiedenen Wissenschaftlern, die das gemacht haben. Und dann 2, 3 Wochen später gab es den nächsten Termin und dann hat er gesagt, naja, schau mal her. In allen Tests gab es eine Signifikanz hinsichtlich der ADHS-Diagnostik. Mal mehr ausgeprägt, mal weniger, aber das ist auch ganz normal. Und weil es ja keine exakte Wissenschaft ist, sowas zu festzulegen, aber es ist durchaus überhalb diesem kritischen Wert, dass man sagt, okay, das ist halt eine Pathologie. Und genau, dann hat er gesagt, ja, Glückwunsch, ne, nach dem Motto. Hier gibt es Tabletten und ein bisschen sich drum kümmern wäre auch nicht schlecht und sich damit beschäftigen und viel Spaß in einem weiteren Leben, so nach dem Motto.
Aber hat er nicht gesagt, mach mal eine kognitive Verhaltenstherapie?
Er hat gesagt, ja, Therapie ist super, Tabletten sind super. Aber das war, der Punkt war, das war gar nicht so sein Kernbusiness, sondern dem sein Kernbusiness war, das zu diagnostizieren. Und dann hat er natürlich gesagt, da kriegst du dann so 15 Blätter mit. Und was er schon gesagt hat, das muss man schon zugute halten, er hat gesagt, es ist so wie individuell, dass man sich da tatsächlich sehr intensiv mit sich selbst erstmal beschäftigen muss. Und dann muss man eben rausfinden, ob man eine Psychotherapie haben will, ob man Tabletten machen will und so weiter. Und ich habe dann damals eigentlich dann am Anfang mit Tabletten gestartet und dann aber auch Schritt für Schritt dann diese psychotherapeutische Unterstützung gesucht.
Ja. Und da gehen wir gleich auf jeden Fall näher nochmal ein, aber ich möchte einmal kurz die Therapiemöglichkeiten und Unterstützung für ADHS-Patienten einmal kurz aufzählen. Das ist die medikamentöse Therapie. Was hast du genommen?
Mediknet.
Ja. Mediknet, ja, ist auch so ein typisches und Ritalin. Dann gehen wir auch gleich noch drauf ein, wie du das findest und wie Veronika das findet, wenn du das nimmst. Dann gibt es eben natürlich die Psychotherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie. It's me.
Hello.
Hello. Ganz wichtig, und das ist Teil der kognitiven Verhaltenstherapie, die Psychoedukation. Also immer wieder dieses Erklären, dieses analytische auch rangehen, warum, wieso, weshalb, warum das Gehirn was macht. Und das brauchen ADHSler ganz oft, so diese rationale Erklärung auch, das Gehirn macht jetzt das und dann das. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Zweifel dann auch Coaching im Alltag, so für strukturierte Planungen, Organisationstechniken, Apps und ich glaube, den kann man auch immer gut mit wissenschaftlichen Studien kommen, wo man sagt, das hilft gut, das hilft gut, das ist immer ganz wichtig. Umgang In der Umwelt des ADHS-Patienten ist ganz viel offene Kommunikation und ganz viel Klarheit auch schaffen. Hey, pass auf, ich mache das nicht mit Absicht, um dich zu ärgern, sondern ich kann da nichts für. Ich denke mir nicht heute, wow, heute finde ich die Ronny doof, heute mache ich das, sondern das passiert mir halt einfach. So wie wir das mit dem Mittagessen heute, das ist ja dein Stress eigentlich. Es ist ja nicht so, dass Ronny dann sagt, ah, du blöder Ehemann, sondern soll ich sie irgendwo hinstellen? Nein, schaffe ich schon. Und dann ist es ja dein eigener Ab F. Punkt, Punkt, Punkt. Also deswegen ist diese offene Kommunikation, ehrliches Ansprechen der Herausforderungen, Missverständnisse zu vermeiden oder vorzubeugen und dann wirklich ein ganz strukturierter Alltag und Selbstfürsorge. Und da haben wir ja immer viel drüber gesprochen. Wo sind deine Momente? Wann schaffst du die Meditation, das Spazierengehen, das Laufengehen? Du hattest ja mal einen Hund und mit dem bist du ja viel draußen gewesen. Für dich nach, ich glaube, Niederlagen ist es immer ganz wichtig, dich körperlich völlig auszupowern und dich wirklich aus dem Leben zu schießen körperlich und, ja, und irgendwie so. Das sind wirklich, das haben wir dann auch so ein bisschen rausgefunden, was sind die Strategien für dich und die wiederholen, 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 den Partner mit reinnehmen. Ganz, ganz wichtig, dass der das auch weiß und versteht und sagt, weißt du was, für uns alle ist es das Beste, du packst jetzt deine Skisachen und fährst mal kurz raus. Oder für uns alle ist es das Beste, du tust irgendwas anderes, was dir jetzt gut tut, aber geh mit Gott, aber geh, wie man so schön sagt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und darüber wollen wir heute ganz viel sprechen. Wie schafft ihr das, da zu kommunizieren? Wie schafft ihr das, ehrlich und offen und aber auch auf Augenhöhe zu kommunizieren? Weil da haben wir auch oft gesagt, Wolfgang ist ja nicht dumm. Das ist ja genau der, ja, Punkt. Sondern dass man sagt, soll ich dir das Essen noch hinstellen? Ist nicht, ey, du armer Irrer, sondern
wie kann ich dir dein Leben, ja, leichter machen?
Ja. Weil es einfach so überfordernd ist zum Teil und eben nicht, weil du blöd bist oder doof bist. Und das haben wir oft in Sitzungen gehabt, dass du gesagt hast, ich bin doch nicht der Volldepp. Nee, hat auch keiner gesagt. Nicht? Nee? Okay, gut, dann bin ich noch dabei. Also so, und diesen Weg zu finden, du hast dich wahrscheinlich in allen Therapiemöglichkeiten und in all den Unterstützungsansätzen wiedergefunden, das, was dir auch geholfen hat. Aber nochmal zurück auf das Medikament. Du nimmst es, hast es genommen, nimmst es manchmal wie?
Genau, also das Medikament ist tatsächlich eine hochinteressante Sache, hilft auch vielen Leuten. Also ich kenne ja auch einige, so lustigerweise, wenn man mal weiß, was man hat, dann, und man hat ja ein bestimmtes Berufsfeld und stellt man fest, okay, ziemlich viele in meinem direkten Umfeld haben das auch. Ja.
Es gibt eine Community.
Ja,
und die,
ja,
wurde auch immer an mich weitergeleitet.
Ja, weil die auch dasselbe arbeiten teilweise. Ja, ist klar, weil die suchen auch so ein Umfeld, unterbewusst zumindest. Und deswegen grundsätzlich, glaube ich, können Medikamente schon sehr, sehr positiv sein. Ich hatte dann das erste Mal, es war wirklich krass, weil ich habe dann, ich glaube, das war Mediknet retardiert genommen. Das heißt, es wirkt über längere Zeit. Und ich habe das zum ersten Mal genommen. Und es war so, einerseits ist es total alles ruhig geworden. Ich wurde relativ entspannt, ja, weil es nimmt einfach ganz viel Sinneseindrücke raus. Und du bist sehr viel fokussierter. Und weil du das bist und weil du auf einmal quasi viel mehr Rechenpower hast, das konzentriert auf einen Punkt ist. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn läuft auf 40 Millionen Sensoren.
Sind 30.000 Tabs offen, ja, genau, und dann ist nur noch eins offen.
Und auf einmal, das geht dann richtig schnell. Und das funktioniert super. Und es war auch erstmal eine sehr, sehr positive Wahrnehmung. Bei mir war es aber dann so, dass also mir mein Leben also wirklich so relativ schnell sehr eindimensional oder grau vorkam. Ja, also es war, also alle für den neurotypischen, aus neurotypischer Sicht, gesehenen Nachteile, Verplantheit.
Ja, das Wort mag.
Oder, ja, genau. Nein, aber man ist unzuverlässig, man verplant Sachen, man macht Sachen nicht zu Ende und so. Das war weg. Ja, das hat alles funktioniert. Aber auf einmal war man eben ziemlich gestresst, war nicht mehr, konnte man auch diese, war nicht mehr so kreativ, war auch irgendwie eindimensional unterwegs, war genervt, war, also ich, nach ein paar Jahren kann ich sagen, nee, also das ADHS hat auch ganz viele Vorteile, dass ich ganz positiv empfinde, und ich möchte das nicht mehr missen, aber da war das raus. Und ich meine, die Ronny, die fand es jetzt dann auch nicht gerade super dann, oder?
Nee, ich mag das gar nicht.
Du hast ein ganz bestimmtes Wort gesagt, wie er dann ist.
Emotionslos einfach.
Ja, und grau.
Du bist, ja, ich habe so eine graue Hülle. Du bist einfach ein grauer Mensch dann. Deswegen, ich mag das gar nicht, wenn du es nimmst. Manchmal, wenn du jetzt wirklich viel Stress hast in der Arbeit und oder einfach wirklich viele Themen sind, dann nimmst du es ja auch manchmal. Und auch die Kinder, wir merken das sofort. Ich sage dann, Wolfgang, hast du ein Medikament wieder genommen? sagst du ja und dann sage ich, okay, dann wir sehen uns dann in 2-3 Stunden mit den Kindern, wenn es dann wieder, ist okay, weil es macht ja Sinn für dich, es hilft dir in manchen Situationen, aber wenn ich mir denke, du hast es ja eine Zeit lang relativ regelmäßig genommen und das fand ich fürchterlich, weil du warst gar nicht mehr du warst ein ganz anderer
Gefühlskalt Mensch. Hast du auch gesagt, ne?
Ja.
Ja, wirklich völlig kalt insgesamt, also diese ganze Begeisterung war weg.
Das macht ihn ja auch dann wiederum irgendwie aus, ne?
Ja, eben dieses ganze diese positiven Seiten vom ADHS, die waren halt auch weg. Und das ist dann schon schade, weil das ist er halt, so ist er halt.
Das ja,
ist halt
der Wolf. Und das finde ich auch wieder so, dieses, wenn wir uns Menschen angucken und uns motzen und meckern und immer so irgendwas zu beschweren haben und dann aber eigentlich das große Ganze sehen, sowohl wenn man bei dir sagt, ja, und das ist immer alles so vorstrukturiert und dies und das und jenes und du bist eher so der, ja, schauen wir mal, heute war deine Tochter auch, weil wir im Mai nach Disneyland fahren, redet ihr schon wieder davon, was in 3 Monaten passiert? Ja, der eine oder andere muss halt vorplanen, du eben nicht. Aber wie viel Persönlichkeit da auch drin steckt, wie viel liebenswertes Futter da drin steckt, was man dann so kaputt haut in so einer Beziehung manchmal, eigentlich for no reason im Grundsatz, dass man auch sagt, lass doch den so sein und den so sein und gemeinsam nehmen wir uns das Wichtigste daraus. Und manchmal muss es halt sein, dass du das nimmst. Manchmal geht es ohne, weil es ist ja gar nicht schön, grau zu sein und gefühlskalt zu sein. Ja, vor allen Dingen, das ist ja der Punkt, du bist ja alles andere als Gefühl, du bist ja eher ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Beide seid ihr das ja eigentlich und auf schöne Art und Weise, dass ihr euch in was rein. Wir hatten gerade in der Pause kurz das Thema so Politik und so, wo man dann ja schon auch merkt, da bist du schon auch gut mal emotional. Und wenn du jetzt sagen würdest, naja, also aus Studien würde man sagen, es ist halt so und so und so, das wär's halt nicht du.
Ja.
Also von daher, ja, ist halt auch so, hast du es genommen?
Ja, aber
wie gesagt, wir sehen uns dann in 2-3 Stunden.
Ja. Also ich nutze eben diese 1000 Tools, ja, die meistens funktionieren, eben ganz zu 100%.
Weil was du hast, dann ist dieser Fokus. Also du nimmst das Medikament, es dauert wie lange, eine Stunde, zwei?
Nein, also bis es wirkt 20 Minuten, eine Viertelstunde.
Ach krass.
Und dann ist das mal, also bei retardiert ist, obwohl ich habe dann da, das habe ich gemerkt, dann habe ich es unretardiert genommen. Also das wirkt dann quasi sehr punktuell, sehr stark. Haben wir ein bisschen rumgespielt. Das war dann deutlich besser. Ne? Mhm. Aber halt, war auch nicht gut. Ja, aber
und das hält dann wie viele Stunden?
3, 4, 5 Stunden hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Also müsstest du eigentlich jeden Tag eine nehmen? Also das ist ja eigentlich ein regelmäßiges.
1 bis 2, ja.
Aber es würde auch eine alleine reicht.
Genau. Also,
und dann funktionierst du, bist im Tunnel, dann flacht das wieder ab. Dann merkst du irgendwann, wie du wieder so denkst, da ist ein Vogelzwitschern, da ist dies, da ist das. Ah, okay, die Wirkung sinkt ab.
Aber da wirst du auch, aber du wirst halt dann auch.
Weil das ist ja so eine typische, auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Jura-Studentendroge, ne?
Ja. Also ich hatte tatsächlich einen Medi beim Apotheker, dann kommt der so an, also in München. Dann habe ich das geholt. Also, haben Sie es wirklich? Oder sind Sie auch einer von denen?
Und dann sind Sie Jurastudent.
Nee, warte. dann habe ich gesagt,
einer bin ich?
Ich habe es wirklich, ja. Hier ist ein Ding, Medikament hat, hier ein Rezept hat jeder. Aber wissen Sie, hier sind so viele Professoren von der Uni und Rechtsanwälte und Ding. Das nimmt hier jeder. Ich so, bitte was?
Das ist eine Droge. Also es ist eine Designer-Droge.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, es geht in Richtung Speed.
Ja,
ne?
Also habe ich auch gelesen, ja.
Kann mir jetzt zu wenig aus, aber Unternehmen ist so richtig.
Vielleicht müsste ich es doch mal nehmen.
Ja,
wie ist es ohne?
Man muss wissen, also finde ganz lustig nehmen, aber es nehmen ja anscheinend viele, deswegen muss man schon nehmen. Den ADHSler, den macht es ruhig. Warum? Weil du nimmst ihm die 1000 Eindrücke ein bisschen raus, schaffst damit einen gewissen Fokus und das beruhigt einen, weil das regt einen auf, wenn du die ganze Zeit hier 1000 Infos bekommst. Den neurotypischen, den beschleunigt es halt maximal. Aber
und da ist der Unterschied, da merkt man es. Ne?
Und der wird dann unruhig. Ja. Also bei dem hat es zwar, der ist zwar dann schon leistungsfähiger, soweit ich es verstanden habe, aber der wird dann massiv unruhig und das führt, wenn du das länger nimmst, zu massiven Problemen, Depressionen und sonst was. Deswegen, das hat zwar kurzfristig bestimmt einen ganz interessanten Effekt, aber wenn man das längerfristig nimmt, dann ist das für normale Menschen echt kritisch. Und also war auch für mich jetzt nicht positiv.
Ja.
Aber wie gesagt, ich kenne ja auch ein paar Jungs oder Mädels, für die beruhigt ist und die sind danach total entspannt. Ja, also das Das, und das ist halt genau das, weil du einfach wie gesagt, lauter Sensoren abschaltest. So könnte man sich das vorstellen.
Also nochmal an alle, ihr nehmt das natürlich nicht, wenn ihr nicht ADHSler seid oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht das oder das ist gut für euch. Wie gesagt, im Rahmen der Recherche habe ich auch so gedacht, boah, ich finde mich da und da und da wieder. Und wenn wir uns so unterhalten und wie gesagt, dass wir in Dr. Skarmann, da hat die Veronika auch so, wurde nicht müde zu erwähnen, dass ich ja vielleicht nicht auch da mal hinschauen sollte. Und nachdem wir jetzt dann irgendwie für diese Folge ja auch so ein bisschen da ein paar Dinge rausgefunden haben, dachte ich mir, ach, hier sind so, gibt ja so einfach kostenlose Tests, wo dann irgendwie eine Einschätzung kommt. Da dürfen wir jetzt schon mal auch nicht dran glauben, weil ich weiß nicht, wie medizinisch und wie wissenschaftlich die sind. Aber eine Freundin von mir, die hat sich mal angemeldet letztes Jahr im Oktober und die wartet bis heute auf einen überhaupt Diagnosetermin, also für die Diagnosestellung. Wenn ihr euch irgendwie fühlt, als wäre mit euch was nicht in Ordnung, in Anführungszeichen, und mit euch, ihr könntet da irgendwie auch für euch eine gewisse Ruhe bekommen, ihr wüsstet, das ist halt einfach Teil eures Gehirns und könnt damit auch sagen, wie du vorhin auch gesagt hast, ich habe mir ein bisschen vergeben in manchen, ich habe mich dann, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, it's not me, it's my brain. Und dann sucht euch einen Spezialisten dafür. Und ich selber diagnostiziere das nicht, ich behandle es quasi nur. Aber sucht euch jemanden, der das wirklich gescheit diagnostiziert. Auch vielleicht ich habe Patienten, die nehmen wenig davon, die nehmen mehr davon. Manche nehmen es eben auch nur ab und zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss von einem Mediziner gemacht werden. Also kein Psychotherapeut, sondern ein Psychiater, weil der hat immer auch Medizin studiert. Ganz, ganz wichtig, weil nur die dürfen das und können das auch und sollten das auch tun. Und alle anderen dürfen es aber dann wiederum behandeln, wenn es diagnostiziert ist. Aber du musst da schon qualifiziert für sein, so eine Diagnose zu stellen. Weil ganz ehrlich, im Grunde ist das wie so, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, der ist narzisstisch und der ist toxisch und das sind die und so. Jetzt haben sie alle ADHS. Wir haben ja die Zahlen irgendwie, was haben wir gesagt, 4,6% oder so. Ja. Das ist gar nicht so groß, die Zahl. Aber gefühlt kennen wir alle einen. Gefühlt sind die alle um uns herum. Aber das ist auch ein Teil unseres Alltags. Aber was ja viel wichtiger ist, wie geht man dann mit den Menschen um, mit denen man zusammenlebt, die vielleicht ADHS hat oder auch nicht diagnostiziert, aber der das hat. Jetzt sind wir ja wieder an dieser Quelle. Wir haben jetzt wieder tatsächlich eine authentische Geschichte.
Ja.
Die Veronika, die muss auch das managen.
Ja.
Willkommen bei Couple Classics. Veronika hat einen Partner, der ADHS hat.
Genau. Ja.
Na klar.
Ja. Das, ne, wir haben auch gesagt, also wenn das einer so hört, der denkt sich, ja, die haben ja auch wirklich alles. Wird ja hier alles abgebildet, aber es ist tatsächlich so.
Ja, wir blicken ja auch alle auf ein gewisses längeres Leben schon zurück.
Ja, doch ein bisschen.
Und ich würde sagen, wenn die meisten sich ehrlich anschauen würden, was man so, viele verschleiern ja auch so, nee, kenn ich nicht, hatte ich nicht. Wir sind halt die ehrlich drüber sprechen.
Ja, das stimmt.
Was toll ist.
Ja, finde ich auch.
Ja. Wie ist denn das für dich in der Ehe lebend?
Mit einem ADHSler. Fähigkeit und Fluch gleichermaßen. Nee, also ich muss sagen, als die Diagnose kam, final war das für mich auch eine Erleichterung, weil man einfach dann wirklich...
Also nur noch mal zur Aufklärung, das ist jetzt so 5-6 Jahre her zwischen euren zwei Kindern.
Ja, so acht Jahre würde ich auch sagen. Ich glaube, 8 meine ich, ist so her. Und eben das war für uns beide erleichternd, weil das Ding in Anführungszeichen dann einfach einen Namen hatte und eben auch für den Wolfgang hat das, glaube ich, viel Erleichterung gebracht für dich persönlich, dass du eben nicht das Gefühl mehr hattest, du bist ein Versager oder du bist ein Trottel oder kriegst halt einfach nichts auf die Reihe im Leben. Für mich andererseits, muss ich sagen, war es erleichternd, vor allem nachdem ich mich dann auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt habe, dass viele Sachen, die passieren im Alltag, nicht damit zusammenhängen, dass du mich nicht magst oder dass ich dir egal bin oder dass meine Gefühle dir wurscht sind oder meine Wünsche oder das, was ich halt so brauche, sondern dass das auch einfach deine Symptomatik ist. Und das war für mich erleichternd. Also, und immer wieder jetzt auch, wenn wir sprechen, ist es immer wieder, nee, Moment, nimm es ihm nicht persönlich, nimm es ihm nicht übel. Man muss sich als neurotypischer Mensch da oft dran erinnern bei einem Neuro. diversen Menschen, dass der das nicht böse meint, sondern dass es halt einfach so ist, wie es ist.
Ja.
Du sagst auch oft, das ist eine Erklärung, keine Entschuldigung, also auch ja, das.
Ja, ganz wichtig auch.
Wo ich auch sagen muss, es ist jetzt nicht dann, dass man sagt, ja, ha, ich habe ADHS, ja. Ich kann mich ja auch fühlen wie, ne?
Ja. Also es müssen beide dran arbeiten und es müssen beide auch was verändern. Und das ist eben dieses, es ist immer wieder eine Erklärung, aber jetzt natürlich nicht die Entschuldigung für alles. Aber es erleichtert so ein bisschen die zwischenmenschliche Dynamik, weil man schon irgendwie das Gefühl hat, ich ziehe jetzt mein Ego hier raus. Ach, das ist jetzt nicht gegen mich.
Ja.
Und der andere muss nicht ständig kämpfen, das ist doch nicht gegen dich, es tut mir leid. Und ich bin immer der Dumme, der Doofe, der sich entschuldigen muss, der irgendwie kratzen muss, dass irgendwie alles okay ist. Ja. Weil das ist ja auch super, super anstrengend. Und wir haben da oft so drüber gesprochen, dass wir ja auch manchmal über den Wolfgang gelacht haben und gesagt haben, typisch ADHS, auch mit den Kindern und so. Dass das auch trotzdem er als Vater seine Rolle behält, als wichtige, respektvolle Rolle. Aber keine Ahnung, ob es bei euren Kindern mal diagnostiziert wird oder nicht, dass das auch, okay, aber wir haben ja einen Papa, der das vielleicht hat. Das ist ja auch kein Problem. Der ist ja auch seinen Weg gegangen, ist erfolgreich gewesen in seinem Leben, hat Freunde, Familie und es ist alles prima. Weil euer Leben ist ja trotzdem in Ordnung und gut, aber es ist manchmal für den ADHSler ein bisschen schwerer, dahin zu kommen. Und manchmal ist es für das Umfeld des ADHSlers mitzuhalten. Mhm. Noch so ein bisschen, auch so, bei dir merke ich das manchmal, Veronika, so dieses, okay, und dann, ich vertraue ihm jetzt einfach. Das wird schon und es wird auch meistens. Auf seine Art und Weise, ob das jetzt so irgendwie für dich oder ne, wie rum auch immer. Ich weiß, glaube ich, wo waren wir letztens? Es war im Berchtesgaden, wo ich glaube, du deinen Helm vergessen hattest und dann die Kinder hatten ihren Helm und du hattest die Mütze von der Annelie. So, das war so, Helm vergessen, gut, Mütze von der Tochter, egal. Ist jetzt nicht schlimm, weil den Kindern geht's gut, die sind irgendwie gebubble-wrapped quasi. Das sind dann diese Momente, wo man heute drüber schmunzelt und vielleicht früher hättest du gedacht, oh. Aber dass man eben nicht sagt, der Depp, sondern ADHS kickt ein.
Ja.
Und wenn wir das jetzt wiederum vergleichen, er muss dich ja auch mittragen, vielleicht mit einem Zweifel zu viel, vielleicht mit einem negativen Gedanken, in Anführungszeichen, zu viel, wo er dich abholt und dich mitnimmt und sagt, wir fliegen jetzt nach Rom und das wird alles prima und dann ist es total schön und dann wird dir die Handtasche geklaut, aber zum Glück war nichts drin. Aber dieses Abenteuer, was man dann mit einem ADHSler hat, ist auch unbezahlbar.
Ja, absolut.
Also absolut, das sind auch diese, und dieses, ne, wir haben ja vorhin auch in der ersten Folge auch schon gesagt, der hat den Podcast, hast du sofort unterstützt.
Ja.
Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein Equipment bis unters Dach. Das ist so nebenbei dann passiert und wir haben uns ja total darüber gefreut und jeder Input, jeder Impact ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn wir hier dran arbeiten, wenn wir das machen und der Schnitt und das alles. Klar, wenn du es auch noch mal kurz sagen musst, aber dann so, ja, aber die Folge war immer ist pünktlich immer Donnerstag draußen.
Schlussendlich ist sie dann immer fertig und das ist auch was, das müssen Leute auch lernen. Man muss sich schon ein bisschen eine dickere Haut zu legen als neurotypischer Mensch, dass man einfach sagt, ja, eben ist
es. Ja, aber
es
neurodivergent, neurodivers, diese ganzen Worte, die haben schon einen Sinn, aber wir können das jetzt so nennen oder wir können aber auch sagen, Charakterzüge wie Schwarzseher oder Langweiler oder so, wo du denkst, manchmal sind es auch Charakterzüge, wo du auch an jemandem hinarbeiten musst oder sagen musst, naja, ich bin diejenige, die das macht. Er ist derjenige, der das macht und man muss sich da kümmern und da kümmern. Ja. Ist ja auch nichts anderes.
Nö.
Da hat es halt einen Namen und da sagt man halt, das ist ein Charakterzug.
Ja.
Und das finde ich auch, wir sind halt alle nicht perfekt. Das ist auch nicht das Ziel.
Ja.
Aber dass man aus das Richtige und das Schöne so entdeckt, eine gewisse, ich erzähle da immer, habe ich schon vielen Patienten erzählt, das Beispiel, ich kann es ein bisschen verfremdet erzählen, aber es gab jemanden, der hat mal für mich vielleicht eine Dienstleistung getan für meine Website, maybe, und hat mich ganz schlimm hintergangen.
Ja.
Maybe. Und ich habe eine große Strafe zahlen müssen. Maybe. An Getty Images. Maybe. Also einen großen Betrag für mich. Mhm. Ich war damals 2-3 Jahre erst selbstständig und habe mir so ein kleines Polsterchen aufgebaut mit aller Kraft. Und das war weg. Und ich weiß noch, ich komme nach Hause zu meinem Freund und sage, und das und dies und jenes und habe da rumgezedert und rumgemeckert. Und er hat dann gesagt, naja, du hast ja jetzt die Praxis, somit die Website, 2 Jahre, wenn du das auf den Monat runterrechnest, dann ist das jetzt so und so teuer gewesen. Es gibt so diese Ja. Und ich wäre fast explodiert.
Oh, verstehe ich.
Weil ich an dem Punkt noch nicht war für eine Lösung, für darüber hinwegsehen, sondern ich wollte hassen. Ich wollte Wut, ich wollte das mit ja und überhaupt und das geht gar nicht und das ist fies, gemein und böse. Und dann ist man ja, wir kommen alle an den Punkt, ja gut, müssen wir auch weitermachen, jetzt ist das halt dann so passiert und dann muss man halt schauen und blöd gelaufen, aber naja, dann dies, das. Das kommt dann schon. Aber so dieses, da merkt man ja, wie zwei Menschen in einer Beziehung lebend nicht immer gleich funken, aber das ist ja kein Unterschied. Mein Freund ist tatsächlich der positivste Mensch, den ich wahrscheinlich kenne, auf allen Ebenen und danach natürlich dann immer mitkommt. Aber manchmal ist das auch okay, Hass zu haben. Ja. Völlig okay.
Ja.
Die Welt zu hassen, alles zu hassen und so richtig schimpfen und zetern und motzen und meckern. Und dann ist man ja so,
jetzt ist heraus, gut, jetzt geht's besser.
Ja. Und dann, das habe ich ihm dann auch gesagt und gesagt, nee, pass auf.
Ich will jetzt, ist es aber bei uns auch, wo ich dann auch sage, nee, ich will jetzt nicht. Das ist mir schon klar. Wenn ich drüber nachdenke, ist mir das schon klar, dass die Welt nicht untergeht.
Das will ich aber jetzt noch nicht.
Genau,
ich will nicht, dass du recht hast.
Also das war wirklich einer der wichtigsten Key Findings.
In vielen Beziehungen, ne? Das muss man schon sagen.
Ja.
Und wir sind ja alle ganz normale Menschen, die so in ihren Strukturen leben, die so in ihren auch Löchern gefühlt leben. Und dann sind es ja diese Situationen, das Mittagessen wird vergessen, ein Urlaub ist nicht abgeschickt worden, die Buchung. Ach Mensch, ich habe gedacht, ich habe. Oder haben wir dies, haben wir das, haben wir eingepackt. Du wolltest doch drängen und ich wollte dran denken. Und dann ist es ja auch so, so, so wichtig zu sagen, ja gut, wer es auch immer vergessen hat, shit happens, weiß ich nicht, dann kaufen wir halt ein Bikini oder Badeanzug oder eine Zahnbürste. Ja. Dann ist es halt so. Wer stirbt dran?
Das stimmt. Das muss man sagen, ist auch immer schön mit dir, weil es ist eben einfach, es ist nie ein Drama.
Wozu?
Ja.
Ganz ehrlich, bringt ja auch nichts. Also man kann sich ja kurz einen Moment ärgern, aber man merkt ja auch dann selber.
Wenn man die Skihose nicht findet.
Ja, aber es ist ja auch so ein Ding bei dir, Veronika, dass du dann ja auch viel dazugelernt hast, locker zu bleiben. Also du weißt, was du geheiratet hast.
Ja. Ich glaube, wir ergänzen uns da auch ganz gut.
Krass.
Also man findet sich dann irgendwann tatsächlich so in die Alltagsrollen ein und eben, ich bin halt der halt einkaufen geht und der halt dann die SEPA-Lastschriftmandate ausfüllt und solche Sachen. Und dafür muss der Wolfgang, da muss dann immer irgendwelche Leute für mich anrufen, weil ich das hasse.
Ja.
Wolfgang macht das gerne und so. Hat dann immer jeder so seine Aufgabe. Das ist
und
gut.
Das findet sich ja dann auch so mit der Zeit. Ne? Und das verändert sich auch manchmal. Aber das ist ja, ADHS kann in Beziehungen eben zu vielen Missverständnissen und Konflikten führen.
Ja.
Und das ist ja auch so der Grundsatz unserer Anfangsarbeit eben gewesen, dass wir auch aus dem Kontext heraus gesagt haben, okay, du hast eine ADHS-Diagnose, das betrifft jetzt nun nicht dich nur, sondern auch deine Frau. Bring die doch mal mit. Weil ich habe immer nur gehört, Ronny hier, Ronny da, Veronika da, Veronika hier, Ronny hier, Ronny da. Ich glaube, die muss mal dazukommen.
Ja.
So, und das war auch gut und richtig.
Ja.
Und man kriegt dann auch so die andere Seite und denkt sich, ich bin mir nicht sicher, wer jetzt hier so ganz die Wahrheit sagt. Aber da sieht man diese Wahrnehmung, alle in einem Raum.
Ja.
Und das war bei den Sitzungen auch immer toll. Mhm. Wenn dann war so, ich nehme keine Seite ein und ich sag mal, ich bewerte auch nicht, aber ich sag dann schon, nee, Wolfgang, das war jetzt so gar nicht. Und dann bist du fast schon so, na gut. Okay.
Ja.
Und gleich ist aber auch andersrum. Ja. So, Ronny, du musst du dich jetzt auch kurz mal, ne? Das ist jetzt wichtig. Und dann ist das immer so ein bisschen, na gut, wenn die das sagt, dann machen wir das.
Ja.
Aber das sind diese wirklichen Verbindungen, die dadurch ja auch entstehen. Weil das sind ja die größten Probleme, diese Missverständnisse und diese Misskommunikation oder diese Konflikte. Und vor allen Dingen, und das unterschätzen wir oft, das Ego. Ja, das ist wirklich so oft Ego in beide Richtungen. Mhm. Du denkst, sie findet dich zu doof.
Ja.
Und du denkst, der verarscht mich.
Ja, oder ich bin ihm völlig egal. Also das ist, muss ich sagen, das war immer, dass ich mir gedacht habe, sag mal, dann lassen wir es halt gut sein, wie die ganze Geschichte, wenn ich dir so wurscht bin und dir das alles so egal ist. Weil so kam das dann an. Also das sind so ganz kleine Sachen, wo ich jetzt eben weiß, ich habe mich auch viel beschäftigt mit dem ganzen Thema, wo ich auch jetzt ganz anders umgehen kann. Damit zum Beispiel, wenn wir sprechen miteinander und du kriegst eine Nachricht aufs Handy und mitten im Gespräch guckst du aufs Handy und beantwortest diese Nachricht. Und früher habe ich mir gedacht, sag mal, Ja. Hast du einen Knall oder was? Wir unterhalten uns gerade und im Gespräch bin ich dir so egal, dass du dann, dass das Handy ist wichtiger. Und jetzt weiß ich, nee, kannst du nicht. Dann pinkt und dann ist dann, dein Gehirn ist halt weg. Ich sehe das in deinen Augen. Selbst wenn du mich noch anguckst, sehe ich das. Du bist geistig nicht mehr bei mir. Ja. Und dann sage ich, okay, beantworte. Und dann irgendwann sage ich, bist du soweit jetzt? Können wir weiterreden? Ja, passt.
Ganz genau so.
Oder wenn es was wichtig ist, sage ich, Wolfgang, bitte lege jetzt dein Telefon hin, guck mich an.
Ja.
Aber das sind halt Sachen, die lernt man dann und dann ist
und
auch okay.
Das ist das Schöne, wenn man euch jetzt zuhört. Ne? Dann weiß man auch genau, hier ist nichts gestaged. Und hier werden nicht so, ha, was ist jetzt irgendwie so ein Modethema, lass uns das mal nehmen. Sondern das ist Teil eurer ganzen, eures Alltags, eurer Beziehung. Und ich weiß nicht, wem ich den größeren Orden manchmal verleihen soll, weil ihr das beide einfach so vorbildlich, der Gemeinschaftsorden so vorbildlich und cool macht. Und auch da sind wir bei dem Punkt, wir müssen darüber reden, wir müssen das anderen zeigen und so geht's und so funktioniert's. Und ja, da stellen wir uns jetzt auch ganz frech so hin, genauso funktioniert's, weil das zeigt so ein bisschen, geht zu einer Therapeutin und macht eine Paartherapie. Ja, arbeitet an euch. Lest euch trotzdem irgendwie 8 Bücher in einer Woche durch. Nehmt irgendwie alles andere, was ihr kriegen könnt, um euch nochmal zu vergewissern, was ist es denn genau, was es braucht. Und diese Mischung ist es ja dann, die dazu führt, weil die wichtigsten Tipps sind für Partner, aber auch Familienangehörige, weil manchmal sind es ja auch die Kinder, was dann so in der Ehe dazwischen stehen kann, sind tatsächlich Geduld und Verständnis ist die Basis. Und das ist wirklich, Veronika, an dich, der Orden.
Der Geduldsorden.
Ja, wirklich Geduld. Und jetzt haben wir ja, verbringen wir ja nicht wenig Zeit miteinander. Es gibt Menschen in meinem Leben, die sehr eifersüchtig sind auf bestimmte andere Menschen hier, weil wir viel Zeit miteinander verbringen. Und wir stecken viel Arbeit in diesen Podcast, weil wir das so wichtig und toll finden. Und ich kriege ja natürlich noch mal viel mehr mit.
Ja.
Und sage ja manchmal, ich ziehe hier ein mit einem Klemmbrett und schreibe mir noch mal sowas mit. Aber im Grunde ist es alles immer mit einem Schmunzeln. Hier ist viel mehr Humor eingezogen, viel mehr Leichtigkeit eingezogen, viel mehr auch nicht gleich, vielleicht, Leichtigkeit, so dieses, dann ist er so und sie ist so und man verdreht aber freundlich die Augen. Klare Kommunikation ist ganz, ganz, ganz wichtig. Offen und direkt ansprechen. Wolfgang, jetzt bitte oder okay, mach dein Ding. 5 Minuten später kann ich nochmal. Gemeinsame Strukturen, wer macht was, in welcher Form und wie und welche Apps und so weiter. Und tatsächlich, und das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so, professionelle Unterstützung. Paartherapie ist tatsächlich super, super wichtig bei allen Krankheiten, die in die Beziehung einziehen.
Ja.
Und das ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jegliche Diagnose, sagen wir es einfach mal so, die in eine Beziehung einzieht, ist super, super wichtig, mit der umzugehen.
Ja.
Und mit der gemeinsam umzugehen, weil das ist ja so ein Satz, den ich irgendwie ganz, ganz wichtig und interessant finde. Eine Krankheit zieht in die Wohnung oder das Haus mit ein. Das wohnt mit dabei.
Ja.
Das sitzt mit auf der Couch, das liegt mit im Bett, das ist mit im Badezimmer, das geht mit die Treppe rauf oder runter und das sitzt auch im Auto, wenn ihr irgendwo hinfahrt.
Ja.
Und dafür auch so ein Verständnis zu bekommen, dass das nicht einfach da bleibt oder der einfach ein Punkt ist, sondern dass das immer wiederkehrend da ist und einen Umgang damit zu finden, und das bedeutet Geduld und Verständnis, ist einfach so krass wichtig. Und das ist auch eine Herausforderung, aber das weiß man ja vorher nicht. Du hast es ja gefühlt 10 Jahre erst nach der Eheschließung rausgefunden. Also du hast dich quasi als faules Ei verkauft, wurdest schön gebettet und hast gesagt, jetzt komme ich damit raus.
Ganz genau.
Nee, also das, weil man muss sagen, eben die positiven Eigenschaften, die habe ich ja schon immer geliebt und die sind ja trotzdem da. Also deswegen, das ist kein faules Ei.
Aber nein. Also das ist, glaube ich,
aktives Ei.
Du bist ein aktives Ei und wir sind ja alle unterschiedliche Eier, das ist ja auch irgendwie ganz wichtig, aber das ist ja, finde ich, und wir reden ja manchmal auch persönlicher und manchmal ein bisschen tiefer rein und manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich hatte auch schon eine gewisse Gesundheitsgeschichte, die mit uns zu Hause eingezogen ist. Und viele meiner Patienten wissen es, dass ich dann ja quasi ein Dreivierteljahr auch Pause machen musste und dazu gezwungen war. Und diese Krankheit, diese Diagnose ist auch mit zu Hause eingezogen.
Ja.
Da mussten wir schauen, wie wir damit umgehen. Und dann brauchst du einen Partner, der an deiner Seite steht und der mit dir da durchgeht und der dich dadurch begleitet. Und das ist halt in unserer Welt ja auch so, dass wir in so einer Wegwerfgesellschaft zum Teil leben und sagen, ja, dann kann ich nicht mehr, dann mag ich nicht mehr, dann will ich das nicht. Mhm. Und das ist halt so ganz, ganz traurig. Und deswegen hat das ganz viel Impact auch bei einer Paartherapie oder bei einem Coaching, das outzusourcen. Wir diskutieren das jetzt hier nicht aus, wir besprechen das dann in unserer Stunde.
Ja, das hat viel geholfen
dann
bei uns.
Dann besprechen wir das.
Wo, also doch, hat auch viel, wo wir dann gesagt haben, ja okay, glaube ich, sogar öfter gesagt, also wir besprechen das mit der Julia.
Ja, und das hilft dann im Alltag, das rauszunehmen und das da reinzupacken. Und dann war das immer ganz interessant zu gucken, okay, Wolfgang sagt das, die Veronika sagt das. Okay, dann haben wir das irgendwie besprochen, in den Einzelsitzungen noch manchmal aufgedröselt und haben so, okay, wie bist du denn da hingekommen und wie ist sie denn da hingekommen? Und das wäre jetzt auch so meine Frage, was empfiehlt ihr denn eigentlich unseren Hörern oder was ist denn eure Erfahrung, die ihr teilen könnt mit unseren Hörern?
Also die Erfahrung ist von meiner Seite eben jetzt als Partner von einem ADHS-Menschen, das, was du vorher auch gesagt hast, also Kommunikation tatsächlich, dass man wirklich diesen Elefanten im Raum halt dann auch einfach mal anspricht und sagt, okay, die Diagnose ist jetzt eingezogen, die Krankheit ist da und wir lernen jetzt einfach jeder für sich auch, aber eben auch gemeinsam einfach damit umzugehen, vor allem wirklich mit professioneller Hilfe. Also das hat uns schon wahnsinnig viel geholfen.
Ja.
Also so viel hätte ich gar nicht, glaube ich, recherchieren können persönlich über das ganze Thema, weil gut, das eine ist theoretische Wissen und das andere sind dann auch einfach ganz oft, du hast uns auch ganz oft einfach so praktische Tipps gegeben in unser Miteinander. Und das hat wirklich auch viel geholfen.
Genau, und das darf eigentlich nicht zu einer Situation führen, wo ich sage, so, ich habe ADHS, Haken dran, alles klar, oder? Sondern also man ist dann schon maximal aufgefordert, A, das nochmal zu verstehen, auch dem Partner, glaube ich, nochmal sein Inneres verständlich zu machen, das ja auch.
Ja, mitnehmen auch, ja.
Und wie gesagt, ADHS ist in der Ausprägung ja immer sehr, sehr unterschiedlich oder sehr individuell auf der einen Seite. Also man muss ihn dann schon das sehr, sehr genau darstellen, das versteht man ja nicht auf Anhieb. Ja. Und auf der anderen Seite muss man halt auch wirklich dann Lösungen finden, da wo dann der Partner sagt, na, also da ist das belastet mich, ja, dann da muss man sich halt wirklich mehr anstrengen und wahrscheinlich mehr anstrengen als ein normaler Mensch, sondern da muss man sagen, okay, für Probleme ABC, da habe ich dann, was weiß ich, eine App, die dann mich um 12 Uhr erinnert, genau das und das zu machen oder um 14 Uhr genau das und wo ein normaler Mensch sagt, das ist doch eh klar. Nein, das ist dann nicht klar und normalerweise wäre es für mich persönlich völlig egal, aber dann taucht da bei mir am Handy immer ein Alarm auf und das ist halt für die Ronny wichtig und also einfach als Beispiel, ja.
Ja. Ja, weil das ist schön auch, wenn ich das unterbrechen darf, eben wo ich mir dann auch da, ich habe das am Anfang gar nicht so mitgekriegt, dass ihr das da so eingerichtet habt und dann, wo er zum Beispiel, Wolfgang hat eine Erinnerung, dass immer wenn die Kinder von der Schule kommen, dass die Brotzeitdosen natürlich aus dem Schulranzen raus und in den Geschirrspüler müssen. Ich brauche da keine. Ich sehe den Schulranzen, okay, Brotdose raus, poppt sofort auf in meinem Gehirn, beim Wolfgang halt nicht. Aber der hat das jetzt eingerichtet, dass dein Handy erinnert dich halt jedes Mal. Und ich fand es eigentlich schön. Also ich habe mir dann, meine erste Überlegung war dann nicht, boah, sag mal, kriegst du das nicht auf die Reihe, du Depp, sondern ja. Oh, das finde ich ja jetzt irgendwie. Ist ein bisschen süß, dass er das ja, immer braucht, die Erinnerung auch jeden Tag.
Gleichzeitig könnte er über dich sagen, sei doch mal so oder so.
Ja.
Das kann nicht so schwer sein.
Ja.
Weil das sind ja wiederum seine Stärken, dann eben auch der Optimist zu sein. Du schon sagst, der dauerhafte Optimist, wenn du sagst, ah, naja, wird das nichts und dann so, ist das so schwer, jetzt optimistisch zu sein? Das wäre genau das Gleiche. Und dann eben auch so diese Abwertung sein zu lassen,
genau.
Sondern okay, du bist da, ich bin hier, ich kann das, du kannst das, ich bin hier gut, du bist da gut, wir ergänzen uns, wir sind uns hier eigentlich Spinnefeind, das macht aber nichts, wir müssen auch nicht in allem. Aber so aus diesem Konstrukt rauszukommen, du bist immer falsch, du bist immer richtig.
Ja.
Wer ist denn jetzt hier derjenige, der das entscheidet?
Ja, das ist auch so ein Lieblingsspruch von Wolfgang, der immer sagt, ja, also vielleicht bin ich ja der Richtige und du bist ja hier
ist noch
neben der Meinung. Spur.
Also ich bin ja ein ganz, ganz, ganz großer Fan von der Vera Birkenbiel. Ja, Birkenbiel, genau, so heißt sie. Und die sagt, ohne die ADHSler wäre unsere Welt nicht da, wo sie jetzt ist.
Ja, das glaube ich.
Weil die gehen ja 14 Mal hin und her, während wir uns überlegen, naja.
Ja, und die trauen sich das, die gehen auch einfach ohne nachzudenken.
Die gehen auch 10-mal, ist scheißegal. Mhm. Und das ist so eine Sache, wie du erzählt hast eben in Berchtesgaden, du hast dein Bahngeld versoffen, also musstest du über das Feld laufen. Es war ein langes Feld, Leute, glaubt's mir. Es ist ein großes, langes Feld. Ja. Und der Wolfgang musste hinlaufen, damit es nicht auffällt, bergauf, dass er nicht die S-Bahn genommen hat nach Berchtesgaden, sondern dass er mit dem Taxi von der Bahn nach Hause gefahren ist. Aber er hat das Geld versoffen.
Nee, er sollte mit dem Taxi fahren.
Genau, und er hat das Geld versoffen.
Und hatte die Kohle nicht und musste dann mit der S-Bahn fahren und laufen lernen.
Jeden Tag.
Genau. Und das hat er jedes Mal geschafft, dass es nicht aufgefallen ist. Das ist der ADHSler.
Ja.
Während einer von uns gesagt hat, ja, aufgegeben, ach Mist, ach blöd, ach da, ah Mist. Oder ich weiß ja gar nicht, zu was ich jetzt zähle.
Ja, ich bin gespannt.
Das finden wir noch raus.
Wobei, meine Oma ist ein lustiger Punkt. Also meine Oma, die war ja das Gegenteil von ADHS, ne?
Die war so wie ich.
Ja, also die war
rausgefunden.
Erschreckend, ja. Also erschreckend viel Parallelen. Aber, und die war ja super geplant. Und zum Beispiel, ich bin ja immer mit dem Zug nach Berchtesgaden gefahren und meine Oma war schon so nervös, die ist immer schon, sag ich mal, eine halbe Stunde, nachdem ich in den Zug eingestiegen hätte sein sollen, so muss man sagen, ist sie ja schon runtergefahren am Bahnhof und hat sich gesagt, oh, lieber bin ich mal eine Dreiviertelstunde zu früh dran, nur eine Stunde.
Sicherheitshalber?
Zehn Jahre lang habe ich es nicht geschafft, ein einziges Mal nur ansatzweise pünktlich zu sein. Also entweder bin ich erst gar nicht pünktlich aus München losgefahren oder als ADHSler damals, ne, da bis zum Zug, da musst du umsteigen, in Freilassing in dem Fall. Da habe ich mich mit Leuten unterhalten, da habe ich irgendwas Interessantes aus dem Fenster gesehen oder ich habe irgendeine Zeitschrift gelesen. Ich bin immer nach Salzburg durchgefahren. Also das ist eins von diesen zwei Fehlerquellen, wurden zuverlässig.
Ich kann kein ADHS, das ist mir nie passiert. Ich bin so, also ich fahre ja auch Zug und dies und das.
Das ist wirklich, also oft passiert, also eigentlich immer. Und ich war dann jedes Mal 10 Jahre lang erstaunt, wie das passieren konnte. Ja, und war so völlig aus dem Häuschen. Ich so, ach, lass mich doch einfach anrufen, wenn ich am Bahnhof bin. Du brauchst 5 Minuten runter, du brauchst nicht eine Stunde vorher da sein. Nö. Hat sie, also das war so. Mhm. Die war, aber da, ja.
Ja.
Aber die hat's auch hart akzeptiert, also, oder die hat es einfach ignoriert.
Ich wollte gerade sagen, also es ist halt auch so diese zwei Frauen in deinem Leben so ein Stück weit, die dir Halt geben, die dich auch fordern, aber auch fördern, aber auch ja Raum geben. Und ich glaube, das auch ist Teil der dieses Paar-Konzepts, ne? Auch mal zu sagen, hey, pass auf, ich verstehe das alles, ist auch alles okay, aber manchmal musst du dich zusammenreißen. Gut, mache ich jetzt.
Ja.
Mache ich jetzt, alles klar. Und das ist ja das, was dass ihr beide euer Thema hattet, beide eure Herkünfte und beide dieses, wie wir alle anders aufwachsen, alle anders geprägt werden. Aber dieses Nicht-Werten ist, finde ich, immer so wichtig.
Ja.
Ich finde immer, dass die Leute zu viel und zu schnell werten und sagen, du bist so und du bist das und du bist dies. Wer bist du?
Ja.
So, wer bist du eigentlich? Und ich, die vom Fach kommt, in Anführungszeichen, tut das nicht. Genau aus dem Grund. Weil das so ein bisschen Quatsch ist, nach 3 Sätzen zu sagen, ja, du hast ADHS. Okay,
ja.
Du bist auch so eine von denen, die sich denkt, hä? Ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Patientin, die auch gesagt hat, die war irgendwo, ja, so, also sie hatte auch ein bisschen was drüber gelesen und ADHS ist ja auch ähnlich wie Autismus. Steile These.
Ja.
Steile These, wo man sich auch denken muss, weiß ich jetzt auch nicht. Und das finde ich, genau, überhaupt nicht. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun, sind ganz unterschiedliche. Das eine ist eine Persönlichkeitsstörung, das andere ist, also da brauchen wir gar nicht reingehen. Aber, und das ist ja, warum es auch Couple Classics eben gibt, weil wir ja sagen, nicht nur im Paarthema, sondern ja auch im Einzelthema. Es gibt so viel, worüber wir sprechen dürfen und das auch so ein bisschen erklären dürfen, einordnen dürfen. Uns hat eine Patientin auf Instagram auch geschrieben, die selbst ein wahnsinnig hohes Risiko auf Brustkrebs in sich trägt und dann mit ihrem Partner entschieden hat, ihre Brüste sich abnehmen zu lassen, jetzt noch schnell gefühlt Kinder kriegen zu müssen, damit sie auch danach sich ihre Eierstöcke rausnehmen lassen muss, kann, darf. Und hat gesagt, wenn ihr wollt, würde ich gerne darüber sprechen und ich würde da gerne mal vorbeikommen. Mhm. Und ich bin aus München tatsächlich, darf ich nicht mal vorbeikommen. Sowas ist toll, wenn uns Patienten das schreiben oder Zuhörer schreiben,
ja.
Und sagen, hey, wir machen da mit und wir möchten auch darüber sprechen, wir möchten Leute mitnehmen, weil auch das ist ein wahnsinnig tiefes, schlimmes Thema.
Ja.
Und schön, wenn darüber Leute mit uns drüber sprechen möchten. Das ist das, warum wir das hier tun und warum wir da auch so Spaß dran haben.
Mhm.
Und das so cool finden, wenn auch der Wolfgang dabei sein darf, von mir aus gerne öfter. Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank für die ganzen wichtigen Insights. Und du hast, glaube ich, auch ein, zwei Bücher gelesen, die ganz cool waren. Da könnten wir vielleicht
ja, dein Lieblingsbuch, ne?
Buchtipps rausgeben.
Ja.
Hast du es gerade im Kopf, willst du es sagen?
Also
oder
der
sonst?
Autor, also einer der bekannten Autoren ist Hallowell. Er ist ein Amerikaner, schreibt auch sehr amerikanisch, also man muss das irgendwie auch mögen. Also der, hey, Joe hat gesagt das. Aber das ist selber ein Psychologe, schreibt das immer mit noch einem Psychiater zusammen, haben beide selber ADHS. Also, und da gibt es ein Buch, das, was ich so super fand, hieß ich glaube, im Nebentitel zwanghaft zerstreut.
Ja.
Aber, und ich habe aber auch jetzt gelesen, lustigerweise, der Sascha Lobe in einem Spiegelartikel hat auch andere Bücher von dem, von früherer Zeit schon zitiert. Also der ist ein Spezialist. Und ich habe jetzt ganz viele deutsche Autoren gelesen. Nichts gegen, doch, schon was gegen deutsche Autoren. Katastrophe.
Hier ist alles frei. Also, du darfst hier frei
reden. Das kann keiner, der ADHS hat, lesen, weil das ist so langweilig und wissenschaftlich und platt geschrieben, dass da stirbst du und nach drei Seiten sagst du auch nö.
Okay.
Da gibt es auch viele coole TikToks, muss man sagen, wo man auch.
Hat mir, ich muss sagen, ich bin in die TikTok-Rabbit Hole gefallen. Mir hat TikTok ganz viel.
Ja, also das geholfen. Ist super. Aber dieses von dem Hallowell, also das kann ich wirklich maximal empfehlen, weil das war bei mir dann so krass und dann habe ich gesagt, ah krass, das war bei mir als Kind auch so. Ah, krass. Auch die Sachen, wo ich gesagt habe, ich bin besonders cool als Kind oder Jugendlicher. Nee, fuck, ist auch ADHS.
Ja.
Und war schon interessant. Also es macht extrem Sinn, sich sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen, wenn man es hat. Und mit
auch
dem
als Partner.
An den Partner zu gehen, weil das wirklich macht. Dann, das wissen,
ja. Also spare ich mir jetzt meine Literaturtipps, weil das sind alles deutsche Autoren. Die spare ich mir dann jetzt.
Nee, wir packen die schon noch
wir
rein.
Wir packen die auf jeden Fall für
weil
euch rein.
Weil eben Menschen, die keine ADHS haben, die können es vielleicht gut lesen.
Ja, vielleicht auch, ist es auch wichtig, irgendwie TikToks und Instagram und das Ganze wirklich, also da auch die neuen Medien wirklich dafür auszunutzen und lest euch, hört euch darüber, informiert euch darüber, wertet und urteilt nicht, ist glaube ich irgendwie so meine Message an euch, ganz ehrlich. Bevor ihr wertet und urteilt, ein bisschen mit Humor nehmen, aber auch eher nachfragen. Das ist ja auch immer so mein Lieblingswort, Kommunikation. Aber fragt mal nach, was ist das hier? Wieso? Und ich habe gerade das Gefühl, hörst du mir zu? Bist du da? Du bist doch irgendwie gerade so, ja, ich habe manchmal Konzentrationsprobleme. Okay, gut. Was brauchst du dafür? Sollen wir irgendwie in einen anderen Raum gehen? Musst du erst drei Dinge tun? Dann können wir das ja. Das ist ja kein Problem grundsätzlich. Ja. Und einfach so ein Mechanismus auch in Gang bringen. Ich sehe was, was siehst du? Ich stelle das noch gar nicht in Frage. Du bist so, das und das, sondern bist du, darf ich fragen, ob du gerade nicht da bist?
Ja.
Das klingt immer so gestellt, aber tatsächlich im Umgang ist es das dann gar nicht.
Mhm.
Und das wünsche ich mir für euch, für alle, für mich, für dich, für euch, dass wir da ein bisschen sanfter und weniger wertend mit umgehen.
Ja,
finde ich schön.
Finde ich auch. Ja. Schönes Schlusswort.
Ja. Na dann, kommen wir zu unserem eigentlichen bayerischen Schlusswort.
Genau. Dann sagen wir wieder Servus.
Servus.
Bis in zwei Wochen.
Ja.